Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf. Ich muss allerdings sagen, als ich Jonas das versprochen habe, ich kann mal eine Predigt für dich halten. Ich kann nicht die schweren Schränke schleppen mehr so, aber eine Predigt halte ich gern mal für dich. Und er gesagt hat, jetzt ist es soweit. Und ich sage, aber kein festes Thema oder so. Und er sagt, doch, Sündenfall. Dann sage ich, oh nee. Ah nee. Also wenn man normalerweise zum ersten Mal in eine Gemeinde kommt, dann sucht man ja seine beste Predigt raus und will nicht über einen Sündenfall predigen. Aber es führt wohl kein Weg dran vorbei, an diesem ersten Feriensonntag über den Sündenfall zu predigen. Du hast mich gezwungen, oder ihr als Gemeinde, als Church, mich gezwungen, da ganz neu über einen Text nachzudenken, den man eigentlich ja meint, den kennt man, ne? Aber es ist trotzdem ganz schön spannend gewesen für mich und auch ein Stück faszinierend. Und ich hoffe, das geht euch ganz genauso und ich lade euch ein auf diese gemeinsame Reise jetzt. Jetzt, wir starten im Paradies, das ist gut, nicht beim Sündenfall, das ist klasse. Was war damals anders im Paradies als heute? Also das Wesentlichste war, dass Gott und Mensch zusammen waren. Gott und Mensch waren so auf Du und Du, so wie wir gegenüber sitzen, haben miteinander geredet und das war überhaupt kein Problem. Gott hat immer wieder bei Adam und Eva vorbeigeschaut, sagte ihnen persönlich, was ihm wichtig war. Und sie begegneten sich unmittelbar. Da waren keine Propheten nötig oder irgendwelche anderen Dinge, sondern sie haben einfach auf Du und Du gesprochen. Und dann komme ich zu unserem Thema. Das ging nicht lange gut. Leider ging das nicht lange gut. Und was ist passiert? Ich habe die Predigt so überschrieben. Verführt, vertrieben, aber nicht verlassen. Also ich lade euch jetzt ein, durchzuhalten. Vom verführt zu vertrieben, aber verlasst mich nicht unterwegs, bevor ich zu dem komme, dass wir nicht verlassen sind. Da steckt eine ganze Menge drin, auch von den Liedern, die wir jetzt gesungen haben. Da wird das Gewicht dieser Lieder und von dem, was Jesus für uns ist, noch viel stärker, wenn wir mal einfach da durch dieses Tal durchgehen. Verführt, die Versuchung. Ich lese uns, es sind 24 Verse, es ist 3, 1. Mose 3, und ich lese euch alle Verse vor, aber nicht hintereinander, sondern ich mache es abschnittsweise und sage immer ein bisschen was dazu. Und ich hoffe, ihr schafft das mit mir, aber ich glaube schon. 1. Mose 3 startet mit Vers 1. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau. Nicht nur die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens, Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werdet euch die Augen aufgehen. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Schlange wird uns hier vorgestellt, das Klügste von allen Tieren, das Gott der Herr gemacht hat. Also die Schlange war ein Geschöpf Gottes. Und gleichzeitig wurde sie dann zum Werkzeug des Bösen, des Satans. Es wäre jetzt ganz spannend nachzudenken und wahrscheinlich kommen wir nicht auf ein befriedigendes Ergebnis über den Ursprung des Bösen, den Ursprung von Schuld und Sünde. Ich denke, es bleibt ein unerklärliches Geheimnis und manchmal fragen wir uns in unserem Leben oder auch was um uns herum passiert, warum passiert das eigentlich, ne? Und da liegt der Ursprung. Die Schlange fängt so an und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ist es wirklich so? Habt ihr richtig gehört? Hat er es vielleicht anders gemeint oder hat er es wirklich so gesagt? Warum fragt die Schlange das? Sagt die das so? Was ist das Ziel dieser Frage? Sie stellt praktisch mit dieser Frage das Reden Gottes schon in Frage. Das Gebot Gottes wird in Frage gestellt und statt Anbetung Gottes und Anrufung Gottes wird hier sein Wort in Frage gestellt. Es wird Misstrauen gesät in das, was Gott gesagt hat. Ich denke, wir sind da schon, das ist recht aktuell, oder? Also das ist zwar schon lange, lange her, dass das passiert ist, aber das ist doch sehr aktuell. Hat Gott es wirklich so gesagt? Ist es wirklich so gemeint, was im Wort Gottes steht? Müssen wir das, können wir es nicht ein bisschen anders interpretieren und ein bisschen auflockern und so weiter und so fort. Also die Frau, die findet sich nicht damit ab, mit dem, was die Schlange sagt. Ich lese es nochmal. Die sagt, natürlich dürfen wir essen, sagt die Frau. Und nicht nur die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Also die Frau korrigiert die Schlange und sagt, Gott hat uns nicht alles verboten, von allem zu essen. Die Schlange hat das ein bisschen rumgedreht schon. Und sie verteidigt Gott zunächst, aber von der Schlange sehen wir, dass die Schlange in Vers 4 und 5, nein, sagt die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Alles, was Gott gesagt hat, was ihr im Ohr habt noch, das stimmt alles gar nicht, wird sich gar nicht erfüllen. Das sind alles leere Drohungen. Die Schlange macht hier, und das ist ganz wichtig, gleich am Anfang, sie macht Gott zum Lügner. Sagt, was Gott sagt, das, dem müsst ihr gar nicht glauben. Das stimmt eh nicht. Das könnt ihr vergessen. Ihr werdet sein wie Gott. Wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet selbstbestimmt leben. Das ist das, was wirklich passieren wird, wenn ihr dem Wort Gottes zuwiderhandelt. Dann werdet ihr profitieren davon. Ihr werdet selbstbestimmt leben. Ihr werdet bestimmen, was richtig und was falsch ist. Ist es nicht total aktuell? Wir bestimmen doch in unserer Gesellschaft und auch manchmal in der Gemeinde und vielleicht auch persönlich, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Ich habe nochmal nachgeschaut. In unserem Grundgesetz steht, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und Menschen entscheidet unser Volk so und so. Im Bewusstsein vor Gott und Menschen, in der Verantwortung vor Gott und Menschen sind wir unterwegs. Steht in unserem Grundgesetz. Ich weiß nicht, wie viel Gewicht das inzwischen noch hat bei uns. Präambel, das ist die feierliche Erklärung in unserem Grundgesetz, es steht über allem in der Verantwortung vor Gott. Fragt noch jemand? Ja sicher, es gibt noch einige, die fragen nach Gott bei unseren ganzen Gesetzgebungen, aber im Grunde entscheiden wir doch, was wir für richtig und für falsch halten und klopfen das auch gesetzlich fest. Frage ist es, wie ist es in den Gemeinden, in der Gemeinde, in den Kirchen? Gilt das, was Gott gesagt hat, oder passen wir an? Einfach eine Herausforderung, eine Frage, gilt es auch für uns persönlich, was Gott gesagt hat, halten wir dran fest oder ja, passen wir an? Mit dem Begriff Liebe kann man ja irgendwie alles unterbringen heute, da ist ja alles richtig und Gott unterstellen wir dann, dass er damit zufrieden sein muss. Also Herausforderung auch für uns, diese Versuchung immer wieder, hat Gott wirklich gesagt? Und dann nochmal zum Thema, zu dem eigentlichen Vers, Sündenfall. Da steht dann Vers 6, die Frau sah den Baum an, den Baum. Seine Früchte müssten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Und sie nahm von den Früchten und aß. Und sie gab auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Ich finde es bemerkenswert, also ich habe die gute Nachricht-Übersetzung, dass man ein bisschen... Das ist ein bisschen leicht zum Hören. Ihr könnt mit eurer mitlesen, dass da bemerkenswerterweise steht, und die Frau sah den Baum an. Also sie hat es erstmal so in Blick genommen. Sie ist nicht gleich losgerannt und hat die Früchte darunter gerissen, sondern sie hat es mal angeschaut und dann merkt, müsste köstlich schmecken. Also ich weiß nicht, wenn ich beim Bäcker bin oder beim Metzger und steht an der Theke und dann sieht man was und denkt, oh, und wenn man Hunger hat, denkt, oh, wie herrlich, das jetzt so eine, keine Ahnung was, herrlich. Und dann riecht man es noch und denkt, oh, das ist gut. Und dann sieht es auch noch richtig gut aus. Und dann denkt man, ja gut. Und so ähnlich ging es ja auch. Es war verlockend. Und dann noch die Aussicht, was die Schlange gesagt hat. Wenn du das isst, dann wirst du richtig klug werden. Dann wirst du sein wie Gott. Dann wirst du so klug sein wie Gott. Sagt, Mensch, das könnten wir doch mal probieren. Alles sprach eigentlich dafür, was ihre Sinne anging. Und sie schlägt zu, sie nimmt, sie isst. Und was macht sie dann noch? Adam, ihr Mann, steht neben ihr und sagt, hier, greif zu, ist gut. Was macht der Adam? Der isst. Der überlegt anscheinend gar nicht viel. Bei ihm ist gar kein innerer Kampf zu sehen. Die Frau hat wenigstens noch der Schlange gesagt, das ist gar nicht so, wie du das sagst, zunächst mal. Aber er greift einfach zu, macht mit. Und er ist auch, wie die Frau, voll verantwortlich für das, was sie tun. Also beide verstoßen gegen Gottes Gebot und fallen damit auch von Gott ab. Sündenfall. Was waren die Folgen? Und wir werden merken, dass das sich bis heute natürlich ganz stark auswirkt. Ich lese weiter, Vers 7. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merken, dass sie nackt waren. Und deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckte sich der Mensch, also Adam und seine Frau, vor Gott zwischen den Bäumen. Die erste Folge des Sündenfalls war Scham. Sie waren vorher unbeschwert, unbekümmert, unbegleitet, war kein Problem. Und jetzt kommt die Scham. Sie erkennen ihre Nacktheit, sie fühlen sich bloßgestellt und machen sich Kleider, also mit Feigenblättern. Und die zweite Folge des Sündenfalls war die Scheu vor Gott. Sie verstecken sich zwischen den Bäumen, als sie merken, als sie hören, Gott kommt. Das war vorher kein Problem. Da kam Gott und sagte, ach, wie schön, dass du wieder da bist. Und sie haben miteinander geredet und plötzlich ziehen sie sich zurück und verstecken sich und wollen von Gott gar nicht gesehen und gefunden werden. Der Mensch fürchtet sich vor Gott, weil er schuldig geworden ist. Ich lese weiter, Vers 9. Aber Gott rief nach dem Menschen oder Adam, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte, jetzt, das ist total spannend. Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon, da habe ich gegessen. Gott, der Herr, sagte zur Frau, was hast du getan? Und sie antwortet, die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Also der Mensch fürchtet sich vor Gott plötzlich, was ganz Neues, und versucht das Unmögliche, bis heute Unmögliche, sich in seiner Schuld vor Gott zu verstecken. Geht gar nicht. Gott ist einfach präsent und er weiß, wo wir unterwegs sind. Es ist ja heute in uns auch drin, wenn wir vor Gott schuldig geworden sind. Ich denke, das kennen wir auch, dass wir versuchen, vor Gott wegzulaufen. Dass wir uns versuchen zu verstecken, das ist so sinnlos wie sonst noch was, aber es geht ja gar nicht. Ne? Aber wir versuchen es trotzdem, uns irgendwo hinter irgendwas, entweder hinter verstärkter Mitarbeit in der Gemeinde oder anderen Aktivitäten oder hinter Schweigen oder was auch immer, wir versuchen uns zu verstecken. Was ich sehr bemerkenswert fand an dieser Stelle und finde, ist das, was der Adam sagt hier. Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir das und ich habe gegessen. Was macht der Mann? Er klagt, er sagt nicht, oh Gott, es tut mir leid, ich habe gegen dein Gebot verstoßen, sagt die Frau, die da, die Eva, die du mir gegeben hast, die hat mir das gegeben. Und dann klagt er ja gleichzeitig damit auch noch Gott an, die Frau, die du mir gegeben hast. Also nicht nur die Frau ist schuld, sondern auch Gott ist schuld. Du hast mir diese Frau ja an die Seite gestellt, sie sollte mir zur Hilfe werden zum Gegenüber und jetzt sorgt diese Frau dafür, dass ich die Frucht esse. Also ich habe eigentlich kein Problem, sondern die Frau und du, ihr macht mal. Und was macht die Frau? Sie gibt der Schlange die Schuld und Gott. Sie sagt, die Schlange ist schuld und vorher wurde ja gesagt, dass Gott die Schlange gemacht hat. Und dieses Geschöpf von dir hat mich zum Essen dieser Frucht verführt. Ich weiß, wir haben 5 Kinder. Eine davon hast du ja abbekommen, Jonas. Ne? Die zweitjüngste, die 5. Und da war das oft auch so, da ist irgendwas kaputt gegangen oder irgendwas schiefgelaufen. Wer war es? Ja, also man hat sich versteckt, weggeguckt, ganz ursprünglich. Und ja, das war der. Und der hat mich geschubst oder der, keine Ahnung. Wenn du in Eheberatung sitzt, dann erlebst du das Gleiche, ne? Ja, also die Frau sagt, der Mann, ja, der ist ja unmöglich und der Mann sagt, ja, wenn die Frau anders wäre, wäre alles gut bei uns. Ne? Also wir haben das so, ist nur ein Beispiel, es kann in der Arbeit genauso funktionieren. Egal wo, wir haben immer schnell einen anderen, der schuldig ist. Also das ist so ganz ursprünglich, da sind wir also mit Adam und Eva ganz einig hier, jeder sucht die Schuld zunächst mal beim anderen. Wie geht's weiter? Folgen des Sündenfalls für die Schlange hat es auch Folgen. Da sagt Gott, der Herr, zu der Schlange, verflucht seist du wegen dieser Tat. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang, du allein von allen Tieren. Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Also verflucht, zum einen, das ist so ihre Existenz geworden, Staub zu fressen, immer so auf dem Boden unterwegs zu sein, das ist so das eine. Und dann Das andere Feindschaft. Ich will Feindschaft setzen zwischen den Menschen und dir. Wer hat schon mal eine Schlange gesehen? Also nicht in der dicken Glasscheibe, sondern so im Original, so ganz nah bei sich. Kaum mal. Ah doch, sind noch einige, waren schon mal unterwegs so. Also ich finde es nicht so angenehm, vor allem wenn man das weiß, dass es eine Giftschlange ist oder so. Also das ist kein gutes Gefühl. Da merkt man schon, da geht Gefahr aus von dieser Schlange, Feindschaft zwischen Menschen. Und da sind schon viele Menschen auch an diesem Schlangengift gestorben. Aber dieser Abschnitt hier, dieser eine Vers 15, der hat schon auch was Prophetisches. Wenn wir gleich ganz weit schauen, wir wissen natürlich heute viel mehr als Adam und Eva. Er hat was Prophetisches. Jesus, ich mache einen Riesensprung ins Neue Testament zu unseren Liedern, die wir gesungen haben, Lobpreis vorher. Jesus wird von der Schlange, in Klammer dem Satan, wie von einem Fersenbiss, also wie eine Schlange da reinbeißt, tödlich getroffen. Er stirbt am Kreuz. Das ist wirklich passiert. Er musste sterben aufgrund dieser Feindschaft. Aber Jesus hat dieser Schlange, dem Satan, auch den Kopf zertreten. Er hat den Tod und den Satan besiegt. Und im Moment ist der Satan noch aktiv, er darf noch begrenzt wirken. Und das sehen wir ständig in unserem Leben, in unserer Gesellschaft und weltweit. Kriege und alles, was dazugehört. Aber der Satan ist schon besiegt. Und Offenbarung 20, Vers 10, können wir dann lesen, wie das endgültig zu Ende gehen wird mit ihm. Und das hat dort am Kreuz angefangen, dass er den Satan besiegt hat. Also es ist hier schon ein prophetischer Blick nach vorne, dass die Folgen des Sündenfalls irgendwann mal gebrochen werden durch Jesus, jetzt schon sind, durch sein Kreuz, durch seine Macht. Und irgendwann wird die Auswirkung dann vollkommen und für alle sichtbar sein. Folgen des Sündenfalls für die Frau. Zu der Frau aber sagte Gott, ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes Mal, wenn du schwanger wirst, bist und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Wer hat schon Kinder zur Welt gebracht? Ja, sind doch einige schon auch mit Schmerzen oder locker vom Hocker nicht so. Also ich war bei allen 5 Kindern dabei und dachte jedes Mal, was bin ich froh, dass ich nicht die Frau bin, sondern der Mann, den es auch nicht leicht ist, aber wo dann die Hebamme doch einen Cognac irgendwo im Nachttisch hat oder sowas. Ich war früher Krankenpfleger, bevor ich Pastor war, und dadurch war ich schon ein bisschen vorbereitet auf Geburten und so. Aber es ist wirklich so, Geburt unter Schmerzen, das ist das eine. Und dann wird hier noch gesagt, und du wirst dem Mann untergeordnet sein. Der Mann wird über dich herrschen. Ein großes Thema kann ich aber nicht weiter ausführen, aber was wir einfach hier schon mal mitnehmen von dem Sündenfall, dass die Unterordnung der Frau, dass der Mann über sie herrscht, ist eine Folge des Sündenfalls und keine Schöpfungsabsicht von Gott gewesen. Darunter leiden wir halt auch noch. Aber es ist wichtig, einfach mal festzuhalten, ohne dass ich jetzt da weiter drauf eingehe. Ich komme zum Mann. Was hat er für Folgen vom Sündenfall zu tragen? Gott sagte zu Adam, zu dem Mann, weil du auf deine Frau gehört hast und mein Gebot übertreten hast. Also er hat die Verantwortung. Also er wird hier zur Verantwortung gezogen. Gilt nun von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du. Und zu Staub musst du wieder werden. Also, Folge des Sündenfalls ist nicht Arbeit an sich, sondern dass es Arbeit mit Schweiß und Tränen sein wird. Also mühsames Erarbeiten des Lebensunterhalts. Egal welcher Beruf heute, wir haben jetzt mehr als nur die Äcker und so weiter. Mühsames Erarbeiten des Lebensunterhalts. Und dann das Zweite, was ja dann für die ganze Menschheit gilt, Staub bist du und zu Staub sollst du werden. Also Tod. Sterben und Tod ist auch nicht der ursprüngliche Plan Gottes gewesen für den Menschen, sondern Leben, ewiges Leben bei Gott, mit Gott. Aber das ist eine Folge des Sündenfalls, dass wir alle sterben müssen, außer Jesus kommt wieder. Hier erfüllt sich im Grunde das, was Gott gesagt hat zu Adam und Eva auch. Er schärfte ihn ein, ich bin nochmal bei Genesis 2, 16, er schärfte ihn ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Nun können wir denken, ja, die haben gegessen, aber sind ja gar nicht gestorben. Die waren ja noch nicht gerade fröhlich unterwegs, aber die waren ja noch unterwegs. Aber und die Schlange sagt, nein, nein, das wird nicht passieren, ihr werdet bestimmt nicht sterben, sind ja auch nicht gleich gestorben. Aber diese Drohung Gottes, diese Ansage Gottes hat sich erfüllt und erfüllt sich seither immer und immer in der Menschheit. Menschen werden geboren und sie werden sterben. Also das, was Gott gesagt hat, passiert. Es ist nur nicht unmittelbar passiert. Das hat aber Gott auch nicht gesagt, sondern ihr werdet sterben. Also die Schlange hat die Menschen angelogen und sie haben geglaubt. Zunächst schien sie recht zu haben. Und ist es nicht auch manchmal im Leben so? Manchmal denkt man, Gott hat Verheißungen gegeben und es passiert nichts. Und es geschieht eher das Böse, was man nicht erwartet hat. Und warum ist nicht endlich mal Schluss mit dem Bösen? Jesus hat das Böse besiegt und es wird zu Ende gehen mit dem Bösen. Aber manchmal dauert es einfach noch und das macht es uns ja auch manchmal mühsam. Aber Gott hält Wort. Vers 20, zwischendrin so eine Zwischenbemerkung. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Stammmutter aller Menschen werden. Gott, der Herr, machte für die beiden aus Kleider, aus Fell und legte sie ihnen an. Also ab da war die Eva. Und jetzt kommt mein zweiter Punkt, jetzt sind wir beim Verführt lange gewesen, jetzt kommen wir zum Vertrieben. Sie werden aus dem Paradies vertrieben. Vers 22, dann sagte Gott, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und was schlecht ist. Es darf nicht sein, dass er auch nur vom Baum des Lebens isst, sonst wird er ewig leben. Also dadurch wird im Grunde verhindert, dass wir als Sünder ewig leben, immer, dass es immer weitergeht. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war. So trieb Gott, der Herr, die Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Cheruben, also die Engel, und das flammende Schwert als Wächter auf. Niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen können. Jetzt ist der Zustand des Paradieses zu Ende, des Garten Edens, wo Gott und Mensch in ungetrübter Gemeinschaft zusammen waren. Und jetzt gibt es eine Trennung. Gott ist auf der einen Seite und dann ist da eine scharfe Wache. Diese Engel, die haben so eine Wächterfunktion, auch an anderen Stellen in der Bibel. Und entweder haben sie das flammende Schwert in der Hand. Ich kann mich erinnern, einer von unseren Söhnen, da gab es diese Laserschwerts davon. Ich weiß nicht warum, aber das war mal eine Zeit lang ganz in. Also war sicher nicht so was Harmloses, sondern ein Bild, ein unüberwindliches Hindernis. Der Garten Eden, die Gegenwart Gottes ist bewacht und da kommt keiner rein. Flammendes Schwert, ob die das in den Händen hatten, die Cherubim, die Engel, oder ob das extra was war, das ist unklar, weiß man nicht. Aber diese Engel bewachen diesen Zugang zum Paradies, er ist für uns nicht mehr möglich. Übrigens, so ganz in Klammer für die Spezialisten, über der Bundeslade in der Stiftshütte nach einem Tempel waren auch zwei Cherubim, die mit ihren Flügeln da über das Allerheiligste, Gottes im Allerheiligsten gewacht haben. Aber das ist nur so in Klammer. Wichtig ist mir, wir werden alle auf dieser Seite geboren, nicht im Paradies, sondern auf der anderen Seite, getrennt von Gott, kommen wir zur Welt und leben wir. Deshalb ist vieles einfach, wie es ist. Und wir wundern uns manchmal, dass es so ist, aber wir kommen auf dieser Welt zur Seite. Und jetzt komme ich also vertrieben, getrennt von Gott, das ist der Unterschied zu vorher. Und das ist mir dann jetzt so richtig aufgefallen, danke Jonas für das Thema nochmal, danke euch für das Thema nochmal, dass wir verführt und vertrieben, aber nicht verlassen sind von Gott. Auch auf der Seite draußen nicht verlassen. Gott ist auch mit rausgegangen, das finde ich so genial. Er sorgt, und das ist die richtig gute Nachricht, also da steckt jetzt schon wieder viel Evangelium drin auch, deshalb ist es doch nicht ganz so frustrierend, dieses Thema. Gute Nachricht, Gott sorgt auch nach dem Sündenfall für seine Geschöpfe. Noch im Garten Eden, interessant, wenn ihr nochmal nachlesen wollt. Also es werden Kinder geboren. Er hat nicht gesagt, also Nachkommen gibt es jetzt gar nicht mehr, mach Schluss. Das war ja dann nachher nochmal kritisch bei Noah, aber das ist eine andere Situation. Kinder werden geboren, also er schenkt Nachkommen, zwar unter Schmerzen, aber schenkt Nachkommen. Und der Acker bringt Früchte. Er sorgt für Kraut und Brot, ist da wörtlich, steht da. Also er sorgt dafür, dass Menschen seine Geschöpfe auch außerhalb des Garten Edens zu essen haben. Er sorgt für seine Geschöpfe. Und ganz schön finde ich doch diese Vers 21, wo da steht, Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell und legte sie ihnen an. Er bekleidet sie in ihrer Scham, in ihrer Scheu, macht ihnen Kleider aus Fellen und zieht sie ihnen an. Also er sorgt noch im Garten Eden für seine Geschöpfe und dann auch fern vom Paradies in dieser Welt. Ich nenne mal jetzt einfach beispielhaft die Arche Noah. Gott hat dafür gesorgt, dass durchs Gericht hindurch, dass Menschen überleben, dass es uns heute noch gibt und dass es die Verheißung auch gibt, solange die Erde steht, wird nicht aufhören, Saaten, Ernte, Frost, Hitze, Sommer und Winter und so weiter und so fort. Gott sorgt für seine Geschöpfe. Er sorgt, dass es weiterging mit Israel, mit dem Bund mit Israel, dass das Israels Volk Israel entstanden ist, dass er sein Volk berufen hat und dass diesem Volk schon bei Abraham ganz beim ersten Bund verheißen wurde, dass in ihm nicht nur das Volk Israel gesegnet wird, sondern alle Geschlechter auf Erden. Bis heute, bis zu uns, da ist der Segen Gottes schon angelegt. Er sorgt auch fern vom Paradies für uns Menschen, sonst wird es uns nicht geben. Er trägt uns durch sein mächtiges Wort, wie es im Hebräerbrief heißt. Also da sorgt er und er ist auch hier unter uns. Und genial ist er schon das, wenn man noch ein bisschen weiter geht, steht hier nicht drin, dass er ja in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist. Das ist für mich einfach was Unbegreifliches, ne? Dass wir Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen in dieser Welt. Außerhalb des Paradieses ist Gott uns schon ganz, ganz nah. Und genial, dann fast schon zum Schluss, Gott macht den Weg zurück ins Paradies frei. Zurück in die Gegenwart Gottes. Das ist die Perspektive, die wir haben. Warum haben wir die? Ich habe das schon erwähnt, wo Gott sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen Schlange und den Nachkommen und habe von Jesus erzählt, wie er der Schlange den Kopf zertritt durch seinen Tod am Kreuz. Und dann sehen wir andere Stellen, wo Jesus sagt, dass er gekommen ist, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn sandte. Also Gott kommt, ich nenne es mal so, aus dem Paradies, aus dem Himmel zu uns, damit wir nicht verloren gehen. Also er hat uns nicht verlassen. Er ist da und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Weg zurück ins Paradies, in Garten Eden, in den Himmel, sage ich jetzt mal, führt nur über Jesus. Jesus ist der Weg. Und das finde ich so genial. Und dann noch Paulus in Römer 5, da merken wir auch, wie stimmig das alles ist vom Wort Gottes, von Anfang bis Ende, wo Paulus schreibt in die Römer Kapitel 5, Vers 18, es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber, und da geht es weiter, durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle Menschen mit Gott versöhnt und bekommen ewiges Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen, wenn sie ihn, ergänze jetzt von mir, wenn sie ihn im Glauben annehmen. Also für den, der Jesus im Glauben annimmt, für den ist der Weg zurück in die Gegenwart Gottes frei. Verführt, vertrieben, aber nicht verlassen. Was dürfen wir mitnehmen? Zum einen der Dank für Gottes Fürsorge, schon im Paradies, aber auch außerhalb des Paradieses, wo wir unterwegs sind. Er sorgt für seine Menschen, er sorgt für uns. Und ein Riesendank für den Rückwegbereiter, für Jesus. Für den Rückwegbereiter. Und ich finde es so genial an dieser Stelle, sagen zu können, alle Rückkehrversuche ins Paradies, die wir vielleicht irgendwie unternehmen wollen, die sind vergeblich. Da steht der Cherubim, die Cherubim, da ist das flammende Schwert. Also wir können nicht durch Mitarbeit in der Gemeinde, durch viel Geld geben, durch gute Werke, durch ich weiß nicht was alles, durch irgendwelche Verzicht auf was nicht was alles. Wir können den Weg zurück ins Paradies nicht für uns, von uns aus freimachen. Wir können ihn nicht gehen, sondern nur durch Jesus ist dieser Weg frei. Und deshalb, wenn wir leben oder wenn wir sterben, auf das eine kommt es an. Wie sind wir mit Jesus verbunden? Und da können wir, ich meine, ich bin jetzt seit 2 Jahren im Ruhestand und da merkt man, also die Luft nach oben wird dünner, es wird weniger von den Jahren her. Ich weiß nicht, kann man jetzt nicht sagen, jüngere Leute sterben auch mal, aber man ist näher dran und irgendwo kriegt man doch immer mehr, hoffe ich zumindest, in Blick, was ist wirklich wichtig, worauf kommt es an im Leben. Wir streiten uns manchmal über solche unsinnigen Dinge. Also bei uns in der Gemeinde, das sage ich jetzt, das wird ja nicht Internet und so, ne, gibt es ein Riesenthema. Und das ist die sogenannte schwarze Wand. Hier haben wir sie auch wieder. Die Jugendlichen sagen, okay, oh, das ist gut für uns und für die Übertragung und so. Und die Eltern sagen, wenn ich hier reinkomme, die schwarze Wand, dann werde ich depressiv. Ja, da kann man sich endlos drüber unterhalten, ob das jetzt gut und 1000 andere Dinge setzt die Dinge ein, die euch bewegen. Aber was ist wirklich zentral, was ist wirklich wichtig? Jesus, der Wegbereiter zurück, auf den kommt es an. Und deshalb meine Frau, und ja, noch eine Apostelgeschichte, es ist kein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig gerettet werden als Jesus. Ne? Und da geht es ja um diese Rückkehr zu Gott, wo wir einmal sein können durch Jesus. Frage an dich persönlich, wo bist du unterwegs? Mit was hältst du dich auf? Was beschäftigt dich gerade? Bist du auf dem Heimweg zum Vater wieder in die Gegenwart Gottes? Ist das so die Priorität? Ist das das, was dein Leben bestimmt? Wo bist du unterwegs? Und auch noch die Frage an uns, wie bist du unterwegs? Wie bestimmen die Werte Gottes, bestimmt sein Wort dein Leben? Ich höre auf, ich schließe mit einem Vers aus der Offenbarung 21, wo diese Perspektive des neuen, ich nenne es mal des neuen Paradieses, deutlich gemacht wird. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Das ist Paradies. Das ist das neue Paradies und er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Amen.